Vielen Dank euch von der Musik her. Schön, dass ihr jetzt ein bisschen aufbrechen wollt, wie ihr gesagt habt, glaube ich, oder wie war das formuliert, ja. Es tut mir leid, bei der Predigt können wir nicht viel, da haben wir nur die Bibel. Müssen wir aus der Bibel betrachten, oder? Stimmt nicht ganz. Ich habe natürlich wieder am Anfang eine kleine Geschichte für euch. Aber was für mich jetzt schon sehr interessant war, dass fast alle Lieder, die ihr heute gesungen habt, die kommen alle in meiner Predigt vor. Das passt alles wunderbar dazu. Also zuerst meine Geschichte. Eine Legende erzählt von einem alten Juden aus Krakau mit Namen Isaac Jeckel. Er hatte in seinem Leben viel Schweres erlebt, war aber darüber nicht bitter geworden, vielmehr hatte er sich ein kindliches Vertrauen auf Gottes Güte und seine Macht bewahrt. Er war alt und sehr arm. Aber in seinem Herzen lebte die Sehnsucht, noch etwas Großes für Gott tun zu können. Eines Nachts träumte er, dass Gott ihm befiehlt, er solle nach Prag wandern. Dort an der Brücke zum königlichen Schloss würde er einen Schatz finden. Isaac Jeckel erwacht, bindet sich seine alten Sandalen unter die Füße, wirft sich den alten Mantel über und wandert den weiten Weg nach Prag. Dort sucht er die Brücke zum königlichen Schloss und findet sie schwer bewacht. Jeden Morgen zieht die Wache auf, jeden Tag streift Isaac Jeckel um die Brücke herum und hält Augen und Ohren offen. In seiner Glaubenseinfalt sucht er den Schatz natürlich. Gehorsam wartet er, bis er ihn findet. Nach einigen Tagen fällt dem Hauptmann der Wache der alte Jude auf. Und er spricht ihn an. Suchst du etwas? Bist du mit jemandem verabredet? Wartest du auf jemanden? Isaac erzählt ihm seinen Traum. Da lacht der Hauptmann und nennt ihn einen Narren. Träume sind Schäume, du Dummkopf. Dann müsste ich ja auch losgehen, denn mir träumte vor Jahren, ich solle nach Krakau wandern und dort bei einem alten Juden, der Isaac Jeckel heißt, unter dem Ofen nach einem Schatz graben. Nein, das ist doch Blödsinn. Isaac Jeckel bedankt sich, verbeugt sich, nimmt den Mantel zusammen, wandert nach Hause und gräbt unter seinem Ofen und findet einen großen Schatz. In seiner Freude baut er für Gott ein wunderschönes Bethaus. Man kann den Schatz des Lebens nicht einfach kaufen und erwerben. Der kindliche Glaube und der schlichte Gehorsam, die finden den Weg und sehen die Erfüllung. Wer sich öffnet, dem zeigt sich Gott. Wer Sehnsucht hat, dem wird sie auch erfüllt. Wer losgeht, der findet den Reichtum des Lebens und kann Großes für Gott tun. Es ist zwar nur eine Legende, aber sie birgt eine tiefe Weisheit. Man beachte, beide Menschen haben einen Traum, der sie auf einen Schatz hinweist. Der eine glaubt daran, der andere findet ihn als eine Dummheit. Die Auswirkungen sind enorm. Wir glauben auch und haben erfahren, dass die Bibel ein reicher Schatz ist, den zu heben ein großer Gewinn sein kann. Manchmal scheint er aber auch wie vergraben zu sein und wir müssen darauf gestoßen werden. Aber wer gehorsam danach gräbt, wird belohnt werden. Ich habe da so einen kurzen Satz vor kurzem gelesen. Der wahre Schatz der Kinder Gottes sind nicht Gottes Segnungen, sondern der ewige Gott selbst. Um diesen Schatz soll es heute auch gehen. Ich bin vor einiger Zeit auf das erste Kapitel des Epheserbriefs gestoßen und war so angetan, um nicht zu sagen überwältigt, von der Sprache des Paulus und seinem Lobpreis über die Größe und Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus. Ich musste leider auch bekennen, dass diese Aussagen mich mit so einer Wucht getroffen haben, weil mir klar geworden ist, dass ich oft weit entfernt bin, so von bestimmten Bibelsätzen, wie es heißt zum Beispiel, von dieser Fülle der Gottheit leibhaftig in Christus. Man beachte die Begriffe, die Paulus verwendet, die Fülle der Gottheit und nicht einfach nur die Fülle der Gottheit, sondern in Jesus Christus. Und zum Beispiel, dass in ihm verborgen liegen, jetzt kommen wir zu unserer Geschichte, dass in ihm verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Also wir lesen hier, die Bibel birgt Schätze. Und dann, wie Paulus im Römerbrief zum Beispiel ausruft, oh, welch eine Tiefe des Reichtums. Beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Interessant, dass er das bezeichnet als Tiefe der Gottheit. Das muss man sich erst mal bewusst machen, was er damit sagen wollte. Wie oft haben wir das gelesen oder gehört? Und wie leben wir das aber aus? Wie gehen wir damit um, mit diesen Sätzen dieses Paulus? In meiner Freude über das erste Kapitel des Epheserbriefs war es dann vor einigen Monaten der Text für die Predigt. Und zwar die Verse 3 bis 14. Darin erfahren wir, wie sehr wir uns gesegnet wissen dürfen, weil wir erwählt sind, so heißt es dort, ehe der Welt grundgelegt war. Durch Jesus Christus, heißt es dort, sind wir Gottes Kinder. Und das alles nicht zum Selbstzweck, sondern zum Lob seiner herrlichen Gnade. Das könnte einen fast erschrecken. Wir sind Gottes Kinder, nicht einfach nur so für uns, sondern zum Lob seiner herrlichen Gnade. Wir sind Träger dieser Gnade. Und dies alles, schreibt Paulus, durch die Erlösung durch Christi Blut und die Vergebung der Sünden. Und immer wiederholt Paulus den Reichtum der Gnade Gottes. Der Apostel kann gar nicht aufhören zu schwärmen von Gottes Reichtum. Und dann endet er mit den Worten im 14. Vers: In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Manchmal kommt einem vor, dass Paulus maßlos übertreibt. Aber er hat es ja selbst erfahren, er hat es selbst erlebt. Und so setzt er jetzt seinen Lobpreis fort. Er ist nicht fertig. Damit kommen wir zum zweiten Teil dieses Kapitels, die Verse 15 bis 23. Diesen beginnt Paulus mit einem Bekenntnis. Und mit dem wollen wir heute den Schatz dieses Wortes Gottes heben. Paulus beginnt mit einem Zeugnis, die Epheser betreffend, Vers 15 bis 16. Nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet. Ja, es tut gut, wenn wir dankbar füreinander sind. nach dem Text des Liedes gut, dass wir einander haben. Am Sonntag vor 3 oder waren es schon 4 Wochen, haben wir ganz spontan, ohne es geplant zu haben, im Gebet vor dem Gottesdienst die ganze Stunde auf einmal nur füreinander, für die Gemeinde und für die Geschwister gebetet. Voller Freude und Dankbarkeit. Das ist etwas sehr Erhebendes und Erbauliches. Aber wenn wir dieses Gebet des Paulus, das er hier im Epheserbrief schreibt, wenn wir das richtig verstehen und einordnen wollen, dann müssten wir uns erinnern, was damals passiert ist in Ephesus, als Paulus dort begonnen hat, das Evangelium, wie er es erlebt und verstanden hat, an die Menschen weiterzugeben. Ephesus war das Zentrum der Verehrung der Göttin Artemis. Auf Griechisch heißt diese Artemis Diana. Mit seiner Predigt löste er einen Aufstand aus. Die Silberschmiede regten sich auf. Die fürchteten um ihr Geschäft mit ihren silbernen Devotionalien des Tempels und der Königin Diana. Menschen waren durch das Evangelium so ergriffen, dass sie den Verführungen der Zauberer abschworen und ihre Zauberbücher öffentlich verbrannten. Das erregte nicht nur Unruhe in der Stadt, sondern bewegte viele Menschen zur Umkehr. Das war vielen anderen Menschen auch nicht recht. Und es war sicher nicht leicht für die Neubekehrten, gegen den Widerstand, diesen Widerstand in der Stadt, ihren Glauben zu behaupten. Und dann lesen wir eben, Jahre später schreibt Paulus dann den Brief an seine Gemeinde in Ephesus. In Gedanken kann ich mir vorstellen, an diese Erfahrungen in dieser Stadt ist er sehr dankbar, voller Freude und betet für sie unablässig. So müssen wir auch den Zusatz verstehen, dass er sich wünscht, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Er wünscht sich, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Es ist ja überhaupt erstaunlich, wie vernetzt, ohne Telefon, ohne Internet, ohne Social Media, die Gläubigen damals waren, sodass Paulus immer wieder viel über seine Gemeinden, eben auch über die Epheser, erfahren hat. Und seine Einschränkungen als Gefangener ließen ihm nicht jammervoll auf sein eigenes Schicksal blicken, sondern er hatte große Freude an der Entwicklung, an der Liebe und dem Glauben seiner Epheser. Das ließ ihn die Gefängnismauern ignorieren und der Geschwister im Gebet gedenken. Und er formulierte dabei den Wunsch im Gebet, dass der Geist der Weisheit und der Offenbarung in ihnen wirksam werde, um den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit, zu erkennen. Das klingt aber ein bisschen eigenartig. Haben Sie nicht diesen Vater schon erkannt damals? Brauchten die Epheser solch ein Gebet? Eine Gemeinde, die Paulus selbst gegründet hat und dabei die Bekehrung der Menschen dort miterlebt hat. Brauchen wir vielleicht so ein Gebet, die wir vielleicht schon jahrelang im Glauben leben und gut informiert sind über das Wort Gottes? Ja, es ist wichtig und tut uns gut, wenn wir in der Erkenntnis weiter wachsen, bis wir an unser irdisches Lebensende kommen. Das hört wahrscheinlich nie auf, in der Erkenntnis zu wachsen. Und jetzt kommt dann Paulus an einen wichtigen Punkt. Gott möchte nämlich, so empfindet er es, Gott möchte, dass wir über eine Realität Bescheid wissen, die wir nicht mit der Netzhaut unserer Augen wahrnehmen können. Denn er offenbart uns, es gibt mehr um uns herum, als wir mit den Augen wahrnehmen können. Es gibt eine unsichtbare Welt, die wir nur dann erfassen können, wenn Gott uns die richtigen Augen öffnet. Er machte aufmerksam, dass unsere natürlichen Augen zwar wichtig sind, aber nicht alles sehen können. Es gibt ein Sehen, das über unsere optische Wahrnehmung der Dinge, die uns umgeben, hinausgeht. Es gibt Dinge, die unsere leiblichen Augen nicht erkennen können. Dafür haben wir, das ist der nächste Vers, dafür haben wir Augen des Herzens. Ehrlich gesagt, mir wäre das nie eingefallen. Aber ich bin ja auch nicht Paulus. Ne? Augen des Herzens ist schon ein eigenartiger Begriff. Darum sagt Paulus den wichtigen Satz, Gott gebe euch erleuchtete Augen des Herzens im 18. Vers, um in die verborgenen Tiefen blicken zu können. An was erinnert euch das? Erleuchtete Augen des Herzens. Vielleicht kennt auch ihr Der kleine Prinz. Habt ihr schon mal gehört davon? Der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry. Schwierig auszusprechen. Er sagte, vielleicht könnt ihr mit mir mitsagen, man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für das Auge unsichtbar. Der hat das also auch irgendwie schon erkannt in seinem Leben. Mit diesen Augen sehen wir anders auf uns selbst. Wir sehen anders auf den Nächsten. Wir sehen anders auf die Welt und auch anders mit diesen Augen des Herzens. Wir sehen anders in die Zukunft. Und damit auch anders auf das Wort Gottes. Wozu brauchen wir die erleuchteten Augen des Herzens? Jetzt schlüsselt das Paulus auf mit ein paar Behauptungen. 4 Punkte habe ich hier aufgeschrieben. Wir brauchen diese Augen des Herzens, damit wir erstens erkennen, zu welcher Hoffnung wir von ihm berufen sind. Zweitens, zu erkennen, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für uns, die Heiligen, ist. Drittens, zu erkennen, wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben. Und viertens, zu erkennen, wie sehr die Macht seiner Stärke bei uns wirksam ist, mit der er in Christus gewirkt hat. Schaut euch mal diese Superlative an. Zu welcher Hoffnung wir von ihm berufen sind. Gemeint hat Paulus natürlich diese Hoffnung, die wir in Jesus Christus haben. Dann wiederum, kommt wiederum Reichtum. Wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für uns ist. Wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist. Und dass wir erkennen, wie sehr die Macht seiner Stärke, das ist übrigens ein doppelter Begriff, zweimal erwähnt, Macht und Stärke. Er kann gar nicht genug kriegen mit seinen Übertreibungen, dieser Paulus, wie sehr die Macht seiner Stärke bei uns wirksam ist, mit der er in Christus gewirkt hat. Lauter Superlative. Ein Liedtext drückt das auch so aus, ein Titel, das Höchste meines Lebens ist dich kennen, Herr. Also hat auch jemand empfunden, es gibt etwas, was das Höchste ist und das hat mit dem Herrn und mit Christus zu tun. Hier habe ich erstmal innegehalten bei diesen 4 Punkten und jeden einzelnen Satz auf mich wirken lassen. Und ich habe mir gedacht, kann ich das überhaupt in seiner Größe, in seiner Tiefe, in seiner Schönheit überhaupt rüberbringen. In meiner Predigt bin ich eigentlich viel zu schwach. Es wurde mir klar, ich lese das zwar, ich schreibe es auf, aber wo, wie, wann, wie oft am Tag, in der Woche, im Monat werde ich damit in meinem armseligen Leben fündig? Wie viele Neben, aber auch Hauptsächlichkeiten decken diese wunderbaren Erkenntnisse einfach zu? Lassen sie kaum zur Geltung kommen. Wie sehr bestimmen diese wunderbaren Erkenntnisse von der Größe und Herrlichkeit Gottes mein Leben, mein Handeln, mein Reden, mein Tun? Sind wir begeistert, im wahrsten Sinne des Wortes, von dem, was Gott über sich gesagt und gezeigt hat? Oder müssten wir uns eher als satte Christen bezeichnen, die meinen, die Sache mit Gott schon ausreichend verstanden zu haben? Gott kann uns dann natürlich nicht mehr sonderlich überraschen. Und dann fiel mir ein, Gott sei Dank, der Text des Liedes, Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Nimm fort, was mich und andere zerstört. Einen Menschen willst du aus mir machen, wie er dir gefällt, der ein Brief von deiner Hand ist, voller Liebe für die Welt. Hat mich wieder ein bisschen getröstet. Ich finde es so tröstlich, dass unsere Beziehung zu Gott nicht erst nach der Lektüre von x Büchern und durch einen gewissen Intelligenzquotienten tiefer werden kann, sondern dass er sich jedem gerne offenbart, der an seinen Sohn Jesus als seinen Erretter glaubt. Schwachen Menschen wie dir und mir will er den ganzen Reichtum seiner Herrlichkeit offenbaren. Sind wir das wert? Wir sind es nicht wert, nein. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, schreibt David in einem Psalm. Aber ich bin damit nicht allein gelassen mit meinem Glauben. Wir alle sind nicht allein gelassen. Gott ist herrlich. Da steckt der Herr drin. Gott ist herrlich. Er ist eben Herr. Alles, was uns in dieser Welt umgibt und begegnet, ist nichts gegen die Größe und Macht unseres Gottes. Daran müssen wir auch immer gedenken, Christel und ich, wenn wir darüber nachdenken und beten, was in dieser Welt geschieht, was da passiert. Es wird in der Predigt gar nicht erwähnt, so schlimm es eigentlich ist, so furchtbar es, so wahnsinnig es eigentlich ist. Aber wir dürfen uns auf den verlassen, von dem ich gerade die ganze Zeit erzähle, wie herrlich er ist. Und wir kommen noch zu einer Bibelstelle, die das noch besonders unterstreicht. Die Größe und Macht unseres Gottes. Im nächsten Bibelvers ging mir dann ein Licht auf. Paulus erklärt sozusagen die Macht der Stärke Gottes etwas genauer. Im Vers 20. Durch diese Macht hat er Christus von den Toten auferweckt. Das wird oft in Predigten einfach so gesagt. Ja, er hat Christus vom Tod auferweckt. Das ist doch wirklich keine Kleinigkeit. Niemand kann das, außer der allmächtige Gott. Und der ist unser Vater geworden. Ach, manchmal verstehe ich es einfach nicht. Und er hat ihn, nämlich Jesus, eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. In der Offenbarung gibt es dann nochmal so eine Stelle, da fragt der Engel, wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und wie lautet die Antwort? Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen. Und jetzt hört gut zu. Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Auch hier kann der Seher Johannes gar nicht aufhören, die Größe Gottes, die Größe Jesu zu preisen. Kraft, Reichtum, Weisheit, Stärke und Ehre und Preis und Lob. Das klingt so fantastisch, fast unwirklich, so weit weg, was Johannes da sieht und hört. Aber es ist Gottes Wahrheit. Und wir sind die Erlösten dieses Lammes. Und dann schreibt Paulus noch, er hat ihn eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel, und zwar über alle Reiche, über jegliche Gewalt, Macht und Herrlichkeit und über alles, was sonst einen Namen hat oder glaubt, einen Namen zu haben. Damit sind alle, die sich als allmächtig und unbesiegbar darstellen, entthront. Niemand kann und wird sich letztendlich über Jesus erheben. Es wirkt zwar so oft so, aber die Bibel sagt, so ist es nicht. Und dann führt er noch weiter aus, Paulus. Aber nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen hat er ihn hoch erhoben. Und alles, alles hat er unter seine Füße getan. Jesus selbst sagt uns in seinem sogenannten hohepriesterlichen Gebet, das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Wir sind wieder beim Erkennen. Aber wir wollen den Faden nicht verlieren. Wir kommen zum Schluss. Diese Erhebung Gottes durch Paulus, die Erhebung Gottes und Jesu, trichtert Paulus den Ephesern ein, um ihnen und uns zu zeigen, wir gehören dem mächtigsten König Himmels und der Erde. Wir gehören diesem König und wir leben unter seinem Schutz. Wir gehören dazu. Seine Macht ist unsere Stärke. Seine Kraft bewahrt uns vor allen bösen Mächten. Denn Jesus ist Sieger. Reicht das als Beweis, mit wem wir es zu tun haben, auf wen wir uns verlassen können, auf wen wir unser Vertrauen setzen? Ich glaube, es reicht. Das Schönste und Beste, behauptet Paulus am Schluss seiner Ausführungen. Gott hat ihn, Jesus, gesetzt der Gemeinde zum Haupt. Zum Haupt über alles. Die Gemeinde, welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Ich war fast froh, dass das Kapitel zu Ende ist, weil mehr kann man nicht mehr sagen, mehr kann man nicht verkraften, was Paulus hier über Jesus und überhaupt über die Macht Gottes und seine Herrlichkeit spricht. Braucht es noch mehr? Ist das nicht eine wunderbare Botschaft, die uns jetzt und hier, heute, jetzt hier, zeigt, wem wir folgen? Jesus, dem Haupt unserer Gemeinde. Lob gebührt unserem Gott. Amen. Wir wollen noch still werden zum Beten.